Unsere natürlichen Ressourcen sind endlich und trotzdem leben wir, als hätten wir mehr als eine Erde zur Verfügung. Das ist nichts, was ich behaupte, das ist erwiesen. Der sogenannte Earth Overshoot Day, also der Erdüberlastungstag, markiert jedes Jahr den Tag, an dem wir global mehr natürliche Ressourcen verbraucht haben, als die Erde innerhalb eines Jahres regenerieren kann. 2025 fällt dieser Tag auf den 24. Juli. Was hat sich eigentlich in dem Kontext in den vergangenen Jahren verändert? Findet der Erdüberlastungstag jedes Jahr ein bisschen früher statt oder doch nicht? Und wie sinnvoll ist diese Berechnung überhaupt? Darum geht's in dieser Folge. Ihr hört den Klimapodcast von Detektor FM mit mir, Ina Lebedjew. Hi.
Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Kooperation mit Lichtblick. Deutschlands größtem reinen Ökostromanbieter mit Solarlösungen, intelligenter E-Mobilität und 100% Ökostrom.
Der Earth Overshoot Day kommt mir natürlich jedes Jahr wieder unter, auch wenn wir das nicht jedes Jahr zum Anlass nehmen, um zu berichten. Vor 4 Jahren, im Sommer 2021, haben wir uns das Thema angeguckt. Damals stand ich genauso wie heute mit meiner Kollegin Ronja Morgenthaler hier im Studio und damals fiel der Erdüberlastungstag auf den 29. Juli. Diesmal ist er früher im Jahr und das bedeutet, wir übernutzen unsere natürlichen Ressourcen weiterhin in erschreckendem Tempo. Und trotzdem, in den vergangenen Jahren hat sich auch in der Debatte etwas verändert. Immer mehr Organisationen distanzieren sich von dem reinen Fokus auf diese Berechnung. Warum? Darauf hat meine Kollegin Ronja Morgenthaler Antworten. Und wie gesagt, ist sie bei mir im Studio. Hallo Ronja, schön, dass du da bist.
Hi Ina.
Vor 4 Jahren waren wir schon mal hier zusammen, haben über den Earth Overshoot Day gesprochen. Wir leben auf Pump war damals der Titel der Folge. Wie ist der Stand der Dinge?
Genau, das war 2021. Er lag, das hast du ja gerade schon gesagt, damals auf dem 29. Juli, also 5 Tage später als in diesem Jahr. 2020 war er sogar noch später, also erst im August. Das war damals aber eine Folge der Pandemie.
Okay, da hat man also weniger verbraucht und dadurch hat sich dieses Datum auch verändert. Also je später, desto besser, ist ja klar, oder? Also das ist die Regel beim Earth Overshoot Day, ne?
So ist es. Je früher im Jahr der Tag ist, desto gravierender ist das für Mensch, Umwelt und Klima.
Das ist jetzt natürlich schon eine Weile her, dass wir darüber gesprochen haben, aber in unserer Folge damals haben wir die ganzen Hintergründe zu diesem Tag ja eigentlich schon sehr ausführlich aufgearbeitet. Jetzt stehen wir wieder zu dem Thema im Studio. Erzähl mal.
Ja, und tatsächlich saß ich in der Vorbereitung zur Folge heute da und habe mich gefragt, was gibt es darüber hinaus jetzt eigentlich noch Neues zu erzählen?
Du meinst, eigentlich könnte man jedes Jahr das Gleiche sagen zu dem Tag oder wie?
Genau, wir übernutzen unsere natürlichen Ressourcen. Das hat gravierende Folgen. Das haben wir wahrscheinlich jetzt alle schon recht oft gehört.
Und wie können wir dann bei dem Thema jetzt über den Tellerrand gucken?
Also ich dachte, es lohnt sich, mit diesem Zeithorizont der letzten 4 Jahre mal zu besprechen, was sich denn seitdem verändert hat. Und eben auch zu diskutieren, was die Berechnung dieses Tages überhaupt bringt und was daraus jetzt für uns als Einzelpersonen, aber auch für Politik und Gesellschaft folgt.
Okay, ich bin gespannt, aber ich glaube, bevor wir darauf kommen, müssen wir trotzdem noch mal so ein bisschen die Basis schaffen und kurz erklären, was der Earth Overshoot Day überhaupt ist.
Wir hatten ja damals 2021 2 Experten in der Sendung, die uns das sehr gut erklärt haben. Und am besten verlinken wir einfach diese Folge nochmal in den Shownotes. Da kann man eigentlich alles ganz gut nachhören, was diesen Tag betrifft. Wir hatten damals Rolf Buschmann vom Umweltverband BUND und Steffen Vogel von der entwicklungspolitischen Organisation Germanwatch bei uns. Und die haben uns eine gute Zusammenfassung gegeben, was der Erdüberlastungstag, so nennt man den auf Deutsch, was der eigentlich ist.
Ja, und zwar hat am globalen Erdüberlastungstag die Menschheit schon so viel von der Natur verbraucht, wie die Ökosysteme im ganzen Jahr erneuern können. Du hast es ja vorhin schon einmal so umrissen. Das heißt, ab jetzt beanspruchen wir für das restliche Jahr mehr von der Erde, als uns eigentlich zur Verfügung steht, korrekt?
Genau, deshalb auch der Titel »Wir leben auf Pump«. Wir leben quasi über unsere Verhältnisse. Wir geben als Weltgemeinschaft, wenn man den Vergleich machen will, eben mehr aus, als wir einnehmen, beziehungsweise in dem Fall, als der Planet uns eben zur Verfügung stellt oder regenerieren kann. Die gesamte Weltbevölkerung bräuchte mehr als 1,7 Erden, um den globalen Bedarf an natürlichen Rohstoffen zu decken.
Ja, krass. Also es ist doch immer wieder erschreckend. Und gleichzeitig, ich muss gerade an mein Kind denken, 8 Jahre alt, der sich immer aufregt, wenn wir von unserer Erde sprechen, weil sie uns ja nicht gehört und wir so viel nutzen und wir ja auch nur Gäste sind auf dieser Welt. Also ja, krass. Und würden alle Länder so haushalten wie wir in Deutschland, dann bräuchten wir ganze 3 Erden, denn der Deutsche Erdüberlastungstag, der war dieses Jahr schon am 3. Mai.
Und wenn wir noch einen draufsetzen wollen, bei einer Lebensweise wie in China bräuchten wir ungefähr 2 Erden. Und würden wir alle so leben wie die Menschen in den USA, dann bräuchten wir ganze 5 Erden, um unseren Bedarf zu decken. Und diese Entwicklung geht eben drastisch schnell voran. Erst seit den 1970er Jahren übersteigt der Verbrauch, den wir haben, die Biokapazität der Erde, also das, was nachwächst. Und im Jahr 2000 lag der Erdüberlastungstag noch im September. Das ist jetzt noch nicht so lange her, das ist jetzt 25 Jahre. Jetzt sind wir schon 2 Monate weiter. Und jetzt eben schon bald Mitte Juli.
Ja, krass. Also dabei kann sich die Erde ja eigentlich schon ganz gut selbst regenerieren, oder?
Ja, zumindest die natürlichen Rohstoffe, also Bäume und damit Holz, die können nachwachsen. Aber auch Böden können Nährstoffe wieder anreichern. Wasser und Luft kann sich durch die natürlichen Kreisläufe reinigen. Das Problem ist nur, dass wir auch das, was nachwächst, viel zu drastisch übernutzen. Das heißt, die Regenerationskapazität der Erde reicht eben nicht aus für das, was wir verbrauchen. Und vieles, was wir abbauen und nutzen, zum Beispiel Erdöl, aber auch Metalle wie zum Beispiel Lithium, Bauxit, Aluminium, alles, was man in der Industrie so braucht, die regenerieren sich leider gar nicht oder wenn dann über Jahrtausende von Jahren, die wir überhaupt nicht überblicken können. Also die sind einmal genutzt, eigentlich für immer verloren. Wir können ja kurz mal bei Rolf Buschmann und in unsere Folge von 2021 reinhören.
Also wir extrahieren Rohstoffe aus der Erde, zum Teil unter sozial unwürdigen Bedingungen, zerstören dabei massiv Landschaft. Wir greifen sehr tief in die Landschaft ein, indem wir Löcher graben, Bauxit aus der Erde holen, um Aluminium herzustellen, Kobalt aus oder Tantal aus der Erde holen, um unsere Mobiltelefone zu betreiben, indem wir Erdöl für Erdöl bohren oder gar Frackinggas extrahieren durch entsprechend mit Chemikalien gestützten Methoden, um das überhaupt aus dem Boden zu lösen, verändern wir Umwelt und Natur, zerstören Lebensräume. Dieses komplexe Zusammenspiel, das wir in der Natur haben, wird durch die massiven Ressourceneingriffe, die wir haben, um Ressourcen zu bekommen, um unseren Lebensstandard und unsere Technologien weiter nach vorne zu bringen, massiv gestört. Und da müssen wir umdenken. Wir müssen weniger Ressourcen brauchen und natürlich nur dort Ressourcen einsetzen, wo es auch wirklich einen langfristigen Mehrwert für die Gesellschaften dieser Erde und für den Planeten insgesamt hat.
Jetzt sind inzwischen 4 Jahre vergangen und es gibt vielleicht hier und da neue bzw. andere Erkenntnisse. Und du hast ja für diese Folge wieder mit ExpertInnen gesprochen. Was sagen die denn zu dem Tag? Und um unsere Frage vom Anfang aufzugreifen, was bringt jetzt diese Berechnung dieses Tages?
Also, ich habe mich im Vorfeld mit Anne Neumann von der entwicklungspolitischen Organisation ENCOTA zum Thema Ressourcenkrise unterhalten und mit Stefan Rostock, auch von Germanwatch, über das Konzept des Fußabdrucks, das dem Erdüberlastungstag zugrunde liegt. Und beide sagen, der Erdüberlastungstag ist ein sehr guter Anlass, um das Thema Übernutzung und Ressourcenkrise zu thematisieren.
Der Erdüberlastungstag macht seit einigen Jahren darauf aufmerksam, dass die planetaren Grenzen überschritten sind, schon lange überschritten sind. Wir als entwicklungspolitische Organisation nutzen den immer als Anlass, um darauf aufmerksam zu machen, wie sehr Rohstoffgewinnung Menschenrechte verletzt. Und dass immer mehr, je mehr Druck in diesen Lieferketten ist. Und das ist ein Phänomen, das ja sehr stark zunimmt. Also es ist ja so, dass die planetaren Grenzen gesprengt werden, weil immer mehr Rohstoffe genutzt werden. Und das heißt auch, dass der wirtschaftliche Druck natürlich in den Lieferketten steigt und dass dadurch die menschenrechtlichen und ökologischen Standards immer weiter verletzt werden. Für uns ist aber das Wichtige, egal welche Berechnung man sich anschaut oder welche von den Rohstoffen, die da jetzt genannt sind oder von den Ressourcen man sich genau anschauen will, dass man zeigt, diese Rohstoffübernutzung trägt zur planetaren Dreifachkrise bei.
Okay, da war jetzt zum Schluss ein Begriff drin, den ich so ehrlicherweise noch nicht gehört habe, nämlich planetare Dreifachkrise. Was bedeutet das?
Die Dreifachkrise ist das Zusammenspiel aus Klimakrise, über die wir hier ja meistens sprechen, aber eben auch Biodiversitätskrise, also dem Artensterben, und der grassierenden Umweltverschmutzung. Und es ist eben, wie Anne Neumann sagt, sehr wichtig, dass wir diese drei Krisen zusammenhängend betrachten.
Inwiefern?
Oft ist es so, dass nur eine von den drei Krisen im Fokus steht und sie im Zweifel sogar gegeneinander ausgespielt werden. Wenn es zum Beispiel isoliert um die Klimakrise geht, was in Anbetracht der Größe des Problems ja auch nachvollziehbar ist, und dann die Elektromobilität zum Beispiel als Lösung propagiert wird, passiert eben genau dieses Ausspielen gegeneinander. Denn wenn wir unseren gesamten Individualverkehr elektrifizieren, wird das massive Folgen für Ressourcenübernutzung, Menschenrechte und Umweltverschmutzung haben.
Deswegen ja, haben sich viele Organisationen ein bisschen von diesem Konzept des Erdüberlastungstags gelöst. Ne? Bei uns ist das auch so, dass wir versuchen dann nicht mehr so viel zu erklären, wie das jetzt genau berechnet wird und was da reingeht und so weiter, sondern dass es eher nach wie vor ein Anlass sein kann, um darüber zu sprechen, was können wir tun, damit Ressourcennutzung reduziert wird und das vor allem im globalen Norden. Dadurch, dass dieser Ressourcenverbrauch dann oft in Tonnen pro Kopf, also pro Person berechnet wird, ist es ja immer so, dass dann viel geschaut wird, ja, wo halt besonders große Massen reingehen. Ne? Das ist dann halt auch viel Transport, das ist aber auch viel zum Beispiel Bau, wo Massen an Massenmetallen, dann meistens, wenn wir jetzt über Metalle reden, reingehen. Es ist aber natürlich auch so, dass auch der Abbau von Metallen, die sehr niedrig konzentriert sind und dann auch nur in ganz geringen Mengen in irgendwelchen Endprodukten landen, auch einen riesigen Impact haben für diese planetare Dreifachkrise, die ich angesprochen habe, und für die Menschenrechte. Das Gold immer so ein typisches Beispiel, ne? Das kommt halt im Erz so wenig konzentriert vor, dass die Natur- und Menschenrechtseingriffe trotzdem total massiv sind, obwohl wir davon sozusagen auf dem Papier in den Statistiken dann immer nur ein relativ geringe Überkonsumzahl sehen.
Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner.
Ihr wollt 100% Ökostrom? Dann wechselt jetzt zu Lichtblick, Deutschlands größtem reinen Ökostromanbieter. Hier bekommt ihr Ökostrom aus Sonne und Wind, intelligente E-Mobilität und Solaranlagen für günstigen Strom vom eigenen Dach. Da wären wir dann schon bei der Frage, wie sinnvoll ist die Berechnung dieses Tages? Was würdest du sagen?
Naja, also er hat natürlich seinen Wert, weil er so schön bildlich ist und die Übernutzung so auf den Punkt bringt. 1,7 Erden, da versteht jeder direkt, das ist zu viel. Aber er hat eben auch seine Nachteile.
Und welche sind das?
Also einmal ist diese Berechnungsgrundlage sehr kompliziert. Der Tag wird ja vom Global Footprint Network berechnet. Und das ist schon sehr kompliziert, wie die Übernutzung dann in Landäquivalenten dargestellt wird. Also wie viel Land bedeutet diese Nutzung? Das können die wenigsten wirklich nachvollziehen. Und wenn wir uns jetzt die Frage vom Anfang stellen, was hat sich in den letzten 4 Jahren eigentlich verändert, würde ich sagen, die Menschen sind ein bisschen immun geworden gegen diese Art der Berechnungen.
Erklär noch mal ein bisschen, was meinst du damit genau?
Ich glaube, oder das ist auch meine Beobachtung, Menschen gewöhnen sich nach einer Weile einfach an Krisennachrichten. Vor allem, wenn sich so wenig ändert und die eigene Handlungsmacht so gering ist. Das ist bitter, aber ich denke, so funktioniert leider die Aufmerksamkeitsökonomie. Das sagt Anne Neumann.
Ich glaube, was wir als Weltgerechtigkeitsbewegung gelernt haben, ist, dass wir Veränderung nur mäßig über Fakten erzeugen können und über Berechnungen und Argumente. Also ich glaube, Zahlen sind nach wie vor wichtig, aber sowas wie, ja, dann bewegt sich dieser Tag halt über lange Zeit nicht, demotiviert auch Menschen, ne? Und das in dem Wissen, dass das nur eine bestimmte Berechnungsmethode ist, wo viele Faktoren auch außerhalb bleiben. Von Weltveränderung können viele Sachen auch nicht berechnet werden. So, ne? Und trotzdem hilft es natürlich immer wieder, solche Instrumente zu nehmen, um die Veränderung zu erzeugen, die wir brauchen. Aber ich glaube, der gesamtgesellschaftliche Rückhalt für faktenbasierte Umsteuerung ist deutlich kleiner geworden.
Das ist wirklich ein Problem und ich beobachte das auch so. Vor ein paar Jahren, also zum Beispiel, als wir zuletzt 2021 über den Earth Overshoot Day gesprochen haben, hatte die Öffentlichkeit die Wissenschaft und ihre Empfehlungen noch sehr viel stärker im Blick. Mittlerweile sind wir wohl endgültig im Postfaktischen angelangt.
Aber was würdest du sagen, bedeutet das denn bezüglich dieser Dreifachkrisen oder auch für die Berechnung des Earth Overshoot Days?
Also diesem Tag liegt ja das Konzept des Fußabdrucks zugrunde. Und wie gesagt, zur Sichtbarmachung von Missstand und vor allem auch von Ungleichheit ist er ja auch sehr gut geeignet.
Du meinst, man kann gut nachvollziehen, dass zum Beispiel unser Fußabdruck hier sehr viel größer ist als im globalen Süden. Also Stichwort zwei Erden, wenn alle so leben würden wie wir hier in Deutschland.
Exakt. Aber er ist eben auch erstens sehr individualisierend und zweitens motiviert er nicht zum Handeln und hat keinen Impact in Bezug auf die gefühlte Machtlosigkeit in Anbetracht der Größe der Krisen, denen wir gegenüberstehen. Ich habe darüber mit Stefan Rostock von Germanwatch gesprochen und er wendet in seiner Bildungsarbeit ein sehr interessantes Gegenkonzept an.
Also nicht nur wir hatten das Gefühl, dass der ökologische Fußabdruck, ökologisch-soziale Fußabdruck viele Nachteile hat. Es war ein 10-jähriges Mädchen bei einer Bildungsveranstaltung in Indien, beim Center for Environment Education in Ahmedabad, die gesagt hat, der ökologisch-soziale Fußabdruck, das ist all das Negative, was ich mache. CO2-Emissionen, virtuelles Wasser, Flächenverbrauch. Und sie will aber den Handabdruck ihres positiven Engagements dagegen setzen. Und das haben wir bei Drumwatch aufgegriffen, haben das weiterentwickelt. Und eine gelungene Handabdrucksaktion ist eine Aktion, wo es Menschen geschafft haben, in ihrem Umfeld Strukturen hin zu mehr Nachhaltigkeit zu verändern, sodass nachhaltiges Verhalten für alle einfacher, näher liegender, preiswerter oder selbstverständlicher geworden ist. Die Grundherausforderung ist ja, dass wir im Moment ganz oft von Menschen erwarten, dass sie sich nachhaltig verhalten in der Gesellschaft mit nicht nachhaltigen Strukturen. Und der Handabdruck setzt dabei an, diese schiefe Ebene zu kippen, sprich die Strukturen, in denen wir leben, agieren, uns bewegen, uns ernähren, die hin zu mehr Nachhaltigkeit zu verändern.
Das heißt, es geht nicht unbedingt darum, einen eigenen Lebensstil zu finden, der ressourcenschonend ist, sondern das große Ganze zu adressieren. Aber ist das nicht auch total unbefriedigend? Also Stichwort Machtlosigkeit, du hast es ja eben schon gesagt.
Ja, und gleichzeitig müssen die Handlungsoptionen zu den Herausforderungen passen, erklärt Stefan Rostock.
Sehr oft erleben wir das, dass der Bildungsbereich mit kleinen Handlungsoptionen kommt, wo die Lernenden sehr schnell merken, das passt überhaupt nicht mehr zur Größe der Klimakrise, zur Herausforderung Artensterben. Und in der Umweltpsychologie wird das unter Epistemic Fit diskutiert. Wie kann ich die Selbstwirksamkeitserwartung steigern? Wie kann ich eine Passung herstellen zwischen meiner Handlungsoption zu der wahrgenommenen Größe der Herausforderung? Und wenn da eine möglichst große Passung ist, dann steigert sich die Motivation, die Selbstwirksamkeitserwartung und auch der transformative Hebel.
Und was kann das dann im Konkreten sein?
Ein Beispiel, das Stefan Rostock mir im Interview genannt hat, für eine gelungene Handabdrucksaktion ist zum Beispiel, die Klima-AG einer Berliner Schule hat durch ihr Engagement Mobilitätsregeln für den Schüleraustausch und Exkursionen erwirkt. Das heißt, es wurde beispielsweise zum Sprachaustausch nicht mehr geflogen und ein nachhaltiges Mobilitätskonzept entwickelt, das, weil es so erfolgreich war, vom Berliner Senat für alle Schulen übernommen wurde. Und das hat dann schon einen erheblichen Effekt.
Also wenn man sich vorstellt, eine Schulklasse fängt an und dann alle Schulklassen, die jemals im Schüleraustausch sind, dürfen dann nur noch Zug fahren oder so.
Zum Beispiel. Also wir ändern die Strukturen, in denen wir leben und arbeiten und dadurch haben wir einen viel größeren Impact, wie wenn wir unseren eigenen Konsum regulieren zum Beispiel.
Ach, spannend. Also überall da, wo wir die Strukturen ändern, in denen wir arbeiten und leben, können wir unseren Handabdruck hinterlassen.
Genau. Der Handabdruck fragt immer, was können wir in Anbetracht der Größe des Problems machen? Und das motiviert Menschen. Deshalb braucht es eben Engagement, um im Bild zu bleiben mit Hand und Fuß.
Okay, und wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zu der Frage der Erdüberlastung. Wir haben in unserer Folge vor 4 Jahren ja schon über einiges gesprochen, zum Beispiel, warum Recycling alleine nicht ausreicht. Können wir dem noch irgendwas hinzufügen?
Ja, das habe ich Anne Neumann auch gefragt und das ist ihre Antwort.
Die zentrale Stellschraube ist, den gesamten Wirtschaftsablauf von der linearen auf eine Kreislaufwirtschaft umzustellen. Und dafür hat die Bundesregierung die vorherige eine nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie verabschiedet in Deutschland. Das ist was, wo wir gerade sehr genau hinschauen müssen, wird das auch wirklich umgesetzt oder nicht. Das Konzept der Kreislaufwirtschaft beinhaltet aber vor allen Dingen Strategien, wie wir gesamtgesellschaftlich auf Produkte verzichten, sie so designen, dass sie möglichst wenig Rohstoff benötigen, möglichst wenig Material benötigen, dass wir darauf achten, wie die Nutzungsphase von Produkten verlängert werden kann. Und erst ganz am Schluss, irgendwann geht es auch um End of Use, also was passiert, wenn das Produkt nicht nochmal verwendet werden kann, sondern dann deponiert werden muss oder recycelt werden kann.
Das heißt, wenn wir uns fragen, was könnte mein Handabdruck sein in Bezug auf die Übernutzung des Planeten, ist es genau das, die jetzige Regierung dazu zu drängen, die Kreislaufwirtschaftsstrategie der Ampelkoalition einzuhalten?
Ja, wobei auch da KritikerInnen bemängeln, wie viele Schlupflöcher für Unternehmen darin noch bestehen. Aber im Grunde nach geht es genau darum, nicht lockerlassen, auch wenn die Krisennachrichten sich ständig wiederholen. Weil die Konzepte für eine nachhaltige Zukunft, die sind wirklich alle da.
Jetzt haben wir das vor 4 Jahren, das Thema Earth Overshoot Day, schon mal angeguckt und du hast dich jetzt noch mal damit beschäftigt. Was würdest du denn sagen, an welchem Punkt sind wir da gerade?
Leider bin ich nicht so optimistisch, sowohl was den Tag angeht, als auch was unsere Gegenwart und die Zukunft angeht. Weil ich würde sagen, vor 4 Jahren, das haben wir ja gerade schon besprochen, war das alles viel mehr im Fokus. Und jetzt überlagern diese Themen riesengroße andere Krisen, also Kriege, Rezessionen. Das wirkt immer, als wäre das quasi jetzt das, worum sich alle kümmern müssen. Und Aufrüstung, das wissen wir alle, ist ein absoluter Ressourcenschlucker, ist ein absoluter Klimakiller. Und auch das Boosten der Industrie führt letztlich dazu, dass Ressourcenschutzziele eher wieder in den Hintergrund rücken. Das heißt, für eine Klimagerechtigkeitsbewegung oder sagen wir auch für die Bewältigung der Ressourcenkrise ist es, glaube ich, sehr wichtig, das wieder in den Fokus zu rücken, dass Dinge nicht gegeneinander ausgespielt werden. Sicherheit nicht gegen Ressourcenschutz, weil am Ende geht auch nur das gut zusammen. Also nur wenn wir unseren Planeten langfristig erhalten, können wir sicher auf ihm leben.
Wir leben über unsere Verhältnisse. So wie wir wirtschaften und leben hier in Europa und im globalen Norden, so funktioniert es nicht. Nicht für die Natur, nicht für die Menschen, die einfacher leben müssen als wir und auch nicht für die Generationen, die nach uns kommen. Und der Erdüberlastungstag, der zeigt uns diese Umstände jedes Jahr aufs Neue. Und auch wenn die Berechnung dieses Tages nicht perfekt ist, sie macht ein Problem sichtbar, das uns alle betrifft. Wenn ihr noch tiefer rein wollt, wenn ihr noch mehr wissen wollt zu dem Thema, wir haben euch die ältere Folge aus dem Jahr 2021 natürlich in die Shownotes verlinkt. Hört da gern nochmal rein. Ganz lieben Dank für dieses Gespräch, für deine Recherche, wenn auch es ein ernstes Revival war mit einem verhaltenen Fazit. Vielen Dank für deine Recherche und das Gespräch, Ronja.
Gerne, Ina.
Das war der Klimapodcast von Detektor FM für diese Woche. Die Produktion für diese Folge hatte Benjamin Zerdani. Und die Redaktion lag bei mir, Ina Lebedjew. Und ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche auch wieder mit dabei seid. Macht's gut, bis bald. Tschüss.
Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Kooperation mit Lichtblick. Deutschlands größtem reinen Ökostromanbieter mit Solarlösungen, intelligenter E-Mobilität und 100% Ökostrom.